Auf unserem blutverschmierten Sofa unter der Sonne Kaliforniens begrüße ich euch zur 75. Ausgabe des Sneakpot Dreams. Um uns herum wird das Sofa gesäubert. Wir sprechen über den Film Sunshine Cleaning. Mit mir hier, mit der Nasenklammer, das ist Martin Narajek.
Boah, stinkt das hier aber.
Robert Krüger ist gerade draußen die Müllsäcke holen. Vielleicht kommt er gleich wieder rein, sonst verzichten wir heute auf ihn. Und der Mann mit dem großen Schrubber rechts auf meiner Seite, das ist Christoph Perner.
Hallo. Und nicht zu vergessen, unser Cheerleader, ehemaliger Cheerleader, Stefan Giesbert.
Sunshine Cleaning, was ging es?
Die alleinerziehende Mutter Rose ist beruflich etwas gescheitert und schlägt sich als Putzfrau durch. Von ihrem langjährigen Liebhaber, von dem sie hofft, dass er irgendwann für sie seine Frau verlässt, wird sie auf die Idee gebracht, sich auf Tatortreinigung zu spezialisieren, was sie dann auch mit ihrer etwas verpeilten Schwester zusammen macht.
Gut, dass du den Film nochmal zusammengefasst hast. Ich habe ihn nämlich schon wieder fast vergessen.
Ist das ein Horrorfilm?
Nee, absolut nicht. Das ist ein seichter, netter Film, der nicht wehtut, unterhält, aber irgendwie belanglos ist.
Findest du ihn so seicht? Finde ich gar nicht.
Es hört sich aber sehr eklig an. Also wenn es da um Tatortreinigung geht, dann ist da bestimmt viel Blut unterwegs, oder?
Ja, aber die Leichen sind ja schon immer weggeräumt, wenn die anrücken. Aber die Eröffnungsszene, die ist echt beeindruckend. Also da, man wusste noch nicht, welcher Film kam. Und dann kam diese Szene zur Eröffnung. Das hat einen echt gut in den Film eingestimmt.
Boah, ja, die ist echt drastisch. Aber darum geht's ja in dem Film eigentlich nicht. Also es ist eben doch mehr Familiendrama oder ja Gedöns, aber nicht immer belanglos. Zum Teil auch so ein bisschen arg mit der Brechstange, Gefühlsduselei oder weiß nicht, irgendwie sowas anderes jedenfalls. Es geht auf jeden Fall nicht um Schockeffekte.
Nee, auf gar keinen Fall. Also bis auf diese Eröffnungsszene, die man sich bitte selber anschaut, wir erzählen da jetzt nichts von, ist der Film harmlos, finde ich. Also immer mal wieder so Versuch, irgendwas zu dramatisieren, aber dann war es das auch.
Ja, ein bisschen tragisch finde ich es schon. Es ist eben dieses ehemalige Cheerleaderin, super erfolgreich in der Schule und wird halt dann, ja, scheitert. Vielleicht auch dadurch, dass er alleinerziehend ist und wird dann eben auch konfrontiert mit ihrem Scheitern, dadurch, dass er eine ehemalige Klassenkameradin trifft, die ja, die dann irgendwie zu einer Babyparty einladen und ja, sie hat diesen Liebhaber und mag sein, dass es jetzt nicht auf den ersten Blick super spannend ist, aber es ist eben so ein, ja, so wie es wirklich passieren kann. Und
ja, es ist halt das wahre Leben und wer will im Kino das wahre Leben sehen?
Ja, das wahre Leben und dann noch ein bisschen Crime-Scene-Cleaning und einen schrulligen Vater, der wirklich sehr lustig
ist. Der Vater ist super. Also der ist so sehr skurril. Das ist vielleicht eine Szene, die wir ohne Spoilern erzählen können. Der kauft nämlich an einer Stelle tiefgefrorene Shrimps und also aus so einem Kühllaster, kauft die irgendwie so unter der Hand, um die dann an irgendwelche Geschäfte zu verkaufen und verlädt die einfach in sein Auto und transportiert die ohne Kühlung weiter und versucht diese scheiß Shrimps zu verkaufen und wenig erfolgreich und man merkt, wie es immer mehr riecht.
Ja, der hat immer so skurrile Geschäftsideen. Es endet dann auch damit, dass er sie, glaube ich, in seiner Badewanne aufbewahrt und nicht so recht weiß, was er damit tun soll. Also der ist wirklich gut. Die Figuren finde ich sowieso gut. Also auch ihre Schwester, die so ein bisschen verpeilt ist und sich dann ja so in moralischen Nöten ausgesetzt fühlt durch ihre Arbeit. Sie will dann irgendwie einer Tochter von einer Verstorbenen eben den Tod ihrer Mutter erzählen und kontaktiert die dann, aber kontaktiert sie nicht richtig. Also sie traut sich eben nicht, es ihr zu sagen.
Ja, sie läuft ihr immer hinterher, sie stalkt ein bisschen. Man denkt irgendwie, es entwickelt sich da vielleicht eine lesbische Liebesgeschichte oder sonst irgendwas. Diese Tochter wird übrigens gespielt von der Chloe aus 24. Ich habe keine Ahnung, wie die Schauspielerin heißt, aber ist mir auch egal. Das ist die Chloe O'Brien aus 24.
Die ist ziemlich abgefreakt. Ist die so in 24 auch?
Ja, absolut. Daher kenne ich sie auch.
Sie ist wirklich, die ist original wie in 24. So ein bisschen, ja, wie sie halt ist. Schaut euch 24 an, dann wisst ihr, wie sie da ist.
Zickig, verpeilt und zickig.
Ich weiß nicht, ob ich mir von so einer eine Nadel in den Arm stecken lassen will.
Ja, super, das ist ja deine absolute Lieblingsszene im kompletten Film gewesen.
Oh ja, ich bin fast ohnmächtig geworden.
Das ist eine sehr schöne Blutspendeszene. drin, wo man auch in Großaufnahme sieht, wie sie eine, naja, etwas übertrieben große Nadel ihr dann in den Arm rammen. Sehr schön gemacht.
Der Sebastian hat uns im Gästebuch geschrieben, dass er uns beim Blutspenden hört. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber damit ich mich besser reinfühlen kann, vielleicht sollten wir mal einen Podcast beim Blutspenden aufnehmen.
Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Dann werden wir nächste Woche mal gemeinsam schön Blutspenden gehen. Der Sebastian ist ja sogar Plasmaspenden gegangen. Das ist so, also bei uns in Frankfurt an beiden Armen angezapft und eine Dreiviertelstunde oder so. Das ist doch ideal für dich, oder?
Ja, krieg ich ja eh nicht mit. Werd dir wahrscheinlich eh bewusstlos, sobald die Nadel kommt.
Du bist ein Schisser, das ist unerträglich.
Ich stelle mir sehr lustig vor, du wirst dann da sitzen und die Begrüßung sprechen und neben dir liegen drei Bewusstlose.
Ihr hört dann nächste Woche von uns live aus dem Blutspendezentrum in Frankfurt.
Und dann wird der Podcast auch garantiert eine Dreiviertelstunde dauern, damit auch die Plasmaspender zufrieden sind.
Gut, bevor wir uns jetzt weiter die Arme aufstechen, ich habe mal in unser Gästebuch geschaut, die Leute haben ja ganz fleißig geschrieben, wo sie uns gehört haben. Eine Hörerin namens Wombat hat gesagt, sie hört uns auf dem Weg, oder eher auf dem Weg von New York nach Boston. Gut, es ist die falsche Richtung, ich würde eher nach New York fahren, aber wow, das ist ein ganz schön weiter Weg zur Arbeit. Aber cool, in New York wohnen, in Boston arbeiten, sehr schick.
Ja, nur, was hört sie am nächsten Tag? Wir machen ja nur einmal in der Woche den Podcast.
Ja, vielleicht fährt er auch nur einmal die Woche dahin zur Arbeit und übernachtet dann dort oder so. Schreibt es nochmal rein, Wombat. Danke.
Also besonders beeindruckt hat mich ja Willems, der uns offensichtlich überall und vor allem im Schlafzimmer hört. Ich weiß nicht so ganz, für was oder warum oder in welchem Kontext.
Vielleicht solltest du für Willems mal erotisch brummen, damit es irgendwie, naja.
Komm, das machen wir nochmal. Also, viel Spaß, Willems. Aber was ich noch merkwürdiger finde, ist, wenn die Leute nicht angeben, wo sie uns hören, da möchte ich nicht wissen, was für Orte das sind, die sie sich nicht trauen zu sagen.
Das scheint ja noch problematischer zu sein als bei Willems. Also, was Erik und Sabine da anstellen, keine Ahnung.
Gemeinsam anstellen?
Oder
wer weiß.
Noch. Da müssen wir nochmal brummen.
Ja, und Manuel, wir haben jetzt extra letzte Woche eine Folge für dich aufgenommen beim Joggen. Und dann hörst du uns im Bus. Mann, Mann, Mann.
Ich glaube, wir müssen dich in einem der nächsten Podcasts mal wieder richtig auf Trab bringen.
Genau. So, was gibt's noch zu dem Film zu sagen? Wirf mal einen Blick auf den Ablaufplan, dann weißt du auch wieder, was du sagen willst.
Ja, wir waren ja bei den Darstellern stehen geblieben und ein Darsteller ist natürlich für mich besonders wichtig. Zu dem mir gleich ein Zitat einfällt. Ja, brauchst hier nicht so einen auf dicke Hose machen, Stefan, denn ich brauche dieser Selfie ein Arschloch an meinem Ellenbogen.
Und dann stehe ich da mit unserem Schwanz in der Hand, angeschissen.
Martin scheint noch Schweine zu waschen.
Damit habe ich mein Geld verdient in diesem Sommer, ja?
Es geht um Clifton Collins Jr., den wir alle kennen als Rupert, in unser aller Lieblingsfilm Rules of Attraction, dieser Bret Easton Ellis-Verfilmung, die vielleicht schon mal genannt wurde in diesem Podcast.
Ich glaube nicht, also fast nicht.
Stimmt schon seit 4 Folgen nicht mehr.
Und der dort so einen völlig durchgeknallten Drogendealer spielt und diesmal das absolute Gegenteil.
Ja, der ist irgendwie so ein Technik-Nerd, der da die Putzmittel verkauft und nebenher Modelle baut. Aber was besonders eigenartig ist in dieser Szene, er hat halt nur einen Arm.
Ja, und vor allem Seele von Mensch. Also der im Endeffekt ist der einzig wirklich Gute in diesem Film.
Der ist echt super lieb, ja. Kümmert sich um sie und ihren Sohn und macht alles. Ja, und den kleinen Jungen. Ich dachte ja die ganze Zeit, wir würden ihn irgendwo erkennen aus irgendeinem von diesen Horrorfilmen, aber ich habe nochmal nachgeguckt. Für uns ist er unbekannt. Wahrscheinlich ist es irgend so ein Serienfreak-Kinderdarsteller, aber der hat schon seit 2003 spielt der dauernd in irgendwelchem Scheiß mit.
Das merkt man auch. Also bei Kinderdarstellern ist ja oft merklich, wenn sie noch nicht viel gespielt haben. Und der ist schon richtig professionell, also macht's gut.
Der war richtig gut, ja. Also das war echt toll.
Ich habe mir letzte Woche direkt nach dem Film gleich aufgeschrieben, um jetzt zu merken, dass das Ende irgendwie zu einfach war. Die Auflösung war irgendwie belanglos oder zu Hollywood-mäßig. Jetzt habe ich gestern einen Film gesehen, oder vorgestern mit meinen Eltern, einen alten John Wayne-Film, der hieß Chisholm. Und da war die Auflösung einfach. Also ich revidiere jetzt ein bisschen das, was ich aufgeschrieben habe. Da war es einfach so, die beschießen sich vor irgendeinem Saloon, es war ein Western. Und ja, am Ende kommt dann irgendwie die Kavallerie oder ach, ich weiß gar nicht, wer kommt. Und Generalamnestie, alle sind wieder befreundet und friedlich und alles super. Vor allem sie versucht sich umzubringen und dann ist der Film zu Ende.
Ja, aber hier war das ja auch so, dass der am Schluss zwar ein Handlungsstrang aufgelöst ist, aber irgendwie waren zwei oder drei andere noch offen. Also diese ganzen Liebesgeschichten oder die es hätten werden können.
Ja, aber das war doch eigentlich schön, dass eben nicht alles zu einem Happy End kommt.
Es muss nicht zu einem Happy End kommen, aber es muss irgendwie fertig sein oder komplett offen.
Muss so? Nicht. Muss nicht. Warum muss das?
Ich fand's blöd.
Da wünschen wir uns auch alle etwas mehr Western-Romantik in den modernen Filmen.
Eine Sache, die mir aber echt gut gefallen hat, war die Umsetzung von Ekel und Geruch innerhalb des Films. Also die stolpern da ja immer in diese Szenen, wo gerade sich einer umgebracht hat oder einer erschossen wurde oder alles gleichzeitig. Und dass es da natürlich nicht besonders appetitlich riecht, kann man sich gut vorstellen. Und das ist echt schön umgesetzt. Also man nimmt schon diesen widerlichen Geruch wahr, förmlich, wenn man im Kino sitzt. Und vielleicht war es aber auch mein Vordermann, der so gerochen hat. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Wie viele Punkte gibst du? Steht ja auf dem Zettel. Soll ich vorlesen, wie viele Punkte du gibst?
Du gibst 6 Punkte.
Genau, du auch. Wir sind ja ganz schön lahmer Haufen hier. Mann, Mann, Mann.
Und die 6 Punkte, ich muss jetzt leider wieder sexistisch werden. Ich habe es mir lange verkniffen. Aber die Hauptdarstellerin ist so süß. Amy Adams. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal in irgendeinem Film gesehen habe. Ich glaube nicht. Aber sie sieht echt toll aus.
Ja, sie war halt russisch.
Dürfen wir sowas sagen? Sie war halt russisch?
War oder ist?
Naja, kannst du nicht sagen.
Sie hatte jedenfalls einen osteuropäischen Look, möchte ich das jetzt mal nennen. Jedenfalls so ein Look, wo ich sofort weiß, dass du drauf abfährst.
Aber du bist auch drauf abgefahren. Außerdem ist sie Italienerin.
Aber ich bin nicht so drauf abgefahren wie du. Ich will euch jetzt gar nicht erzählen, wie er da saß. So, bevor es unanständig wird, der Martin hat auch noch einen Film gesehen, oder?
Ja, Wolverine habe ich gesehen. Das ist quasi so ein Prequel zu X-Men und erzählt die Geschichte, wie Wolverine halt eben zu dem wird, was er wird, wie er halt eben seine Stahlfinger kriegt. Und ist ein sehr guter Film und ich denke, es ist auf jeden Fall ein Film für Fans von X-Men. Die werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Und ganz besonders ist mir nochmal ein Schauspieler aufgefallen. Das ist der... Ja, jetzt überlege ich mich die ganze Zeit, wie man ihn ausspricht. Ich habe überlegt, ob man das jetzt Leaf oder Liv... Da muss ich mal an Liv Tyler denken. Nein, Leaf, glaube ich. Oder Live? Live? Leaf. Leaf. Leaf Schreiber. Der auch übrigens die Rolle von John Clark in Der Anschlag gespielt hat und auch demnächst in Unbeugsam zu sehen sein wird. Und ja, also er spielt wirklich eine fantastische Rolle und Hugh Jackman hat es echt schwer neben ihm, muss man sagen.
Ja, Leaf Schreiber sieht man im Moment überall. Also ich habe das Gefühl, in jedem zweiten Trailer ist er gut, liegt auch daran, dass wir dauernd diesen unbeugsamen Trailer Daniel Craig im polnischen Regenwald sehen. welche Frage sich mir da stellt, ist, füllt er die Rolle wirklich aus? Der hat ja diese Sabertooth-Rolle, die in den anderen X-Men-Teilen ja von so völlig übertrieben bodygebildeten Wrestlern gespielt wurde. Komischerweise auch immer von anderen. Also die Rolle scheint so ein bisschen austauschbar zu sein.
Wie ist es jetzt?
Ich finde schon, dass er absolut in die Rolle reinpasst. Also ich glaube, es ist sogar besser besetzt als in den X-Men-Filmen, diese Rolle. Und ja, wie soll man sagen, obwohl er halt eben so einen ganz wilden und aggressiven Charakter spielt, ist da auch wirklich so was Charismatisches dabei. Also er kommt wirklich sehr gut beim Publikum an und verkörpert die Rolle einfach wirklich fantastisch. Macht einfach auch Spaß, wirklich nur dieser Rolle zuzugucken und vor allen Dingen, was für Comicfilme eigentlich nicht ganz so üblich ist, meiner Meinung nach, ist eben auch eine Entwicklung der Charaktere und die findet in dem Film auch statt.
Ist er jetzt ein richtiger Bösewicht oder ist dieser X-Men-Qualität treu geblieben, dass eben es auch das sogenannte Böse immer so ein bisschen nachzuvollziehen ist? Ist ja auch Magnetos Rolle in den anderen Filmen, ist ja so ein bisschen zwiespältig. Ist es jetzt auch so?
Also er hat auf jeden Fall, da spielt er schon eine recht ambivalente Rolle auch. Aber da würde ich jetzt zu viel verraten, wie er sich entwickelt. Er ist schon ziemlich mordlustig.
Ich freue mich jedenfalls auch, wenn ich bald diesen Film mir anschauen kann, weil ich gerade ihn so schön, so gern im Kino sehen mag. Also es macht unheimlich Spaß, dem zuzuschauen. Möchtest du dem Film noch Punkte geben oder nicht?
Ja, also ich gebe 9 Punkte, denn der Film ist sehr sehenswert, gerade wenn man halt eben wirklich mit den X-Men-Filmen, die bisher gelaufen sind, mit den 3 viel anfangen konnte, dann ist das die ideale Ergänzung.
Er spielt ja jetzt zeitlich vor den X-Men-Filmen. Bringt er auch was, wenn man die Filme nicht gesehen hat? Oder muss man X-Men-Fan sein?
Nein, man kann das auch so sehen, vielleicht sogar, wer möchte, direkt in der Reihenfolge erst Wolverine und dann die X-Men-Filme. Das geht durchaus, aber wer die X-Men-Filme gesehen hat, wird auf jeden Fall auch in einigen Szenen überrascht werden und schon belohnt werden für seine Kinokarte.
Machen die jetzt noch mehr so Prequels, wisst ihr das?
Geplant ist es wohl, ja.
Wirklich, wird jetzt jeder Charakter aus den X-Men-Filmen so vorgestellt, oder was?
Kriegt seinen eigenen Film wahrscheinlich.
Bei einigen könnte ich mir das gut vorstellen. Also ich würde mir zum Beispiel nochmal einen extra Film für Magneto wünschen. Da ist bestimmt noch Potenzial drin.
Ja, das stimmt. Es wurde zwar in den X-Men-Filmen schon so ein bisschen in Zurückschau gezeigt, aber klar, da ist Mords Geschichte noch.
Ja, aber es war bei Wolverine auch so.
Nee, weil er das nämlich seine Vergangenheit ja vergessen hatte. Aber egal.
Ja. Nee, da gibt's aber diese Szene mit dem Staudamm. Ich weiß nicht, ob es jetzt der 2. oder 3. Teil ist. 2. Da wird schon ein bisschen rückblickend auf seine Vergangenheit eingegangen. Auch wenn er sich selber nicht dran erinnern kann, aber für den Zuschauer ist es dann schon ein kleiner Rückblick, der jetzt erklärt wird, was wirklich dahinter steckt.
Das ist eine Geschichte, die mich ja gar nicht interessiert, ist die von Storm. Aber das wird jetzt zu weit. Das ist Halle Berry.
Ach so, du willst den Film trotzdem anschauen.
Ich finde Halle Berry einfach so langweilig.
Deswegen kriegt sie ja auch goldene Himbeeren.
Ja, und einen Oscar. Ich bitte dich, für was bitte?
Für Monster Ball hat sie den gekriegt, oder?
Ja, genau. Man nimmt einfach irgendeine gut aussehende Schauspielerin oder ein gut aussehendes Model, was auch ein bisschen schauspielert, und lässt sie hässlich wirken. Und dann kriegt man einen Oscar.
Lange Zeit habe ich mal gedacht, die hätte für diesen James-Bond-Film gekriegt, wo sie aus dem Wasser steigt, aber das habe ich wohl...
Dafür hätte sie verdient.
Weil ja durch diese Wassersteig-Szenen in James-Bond-Filmen ja einige Frauen berühmt geworden sind.
Ja, Daniel Craig zum Beispiel.
Der hat aber nicht so einen schönen Bikini angehabt wie sie, oder?
Aber der sah auch hammergut aus.
Das kann ich nicht bestreiten. Was schauen wir denn nächste Woche?
Nächste Woche schauen wir Todestrieb. Hoffentlich. Ich bitte, dass wir hoffentlich Todestrieb schauen, den 2. Teil von Public Enemy Number 1. Dieser von diesem französischen Killer.
Biopic.
Ich würde mich aber auch über den, also viel tragischere Kost oder viel schwere Kost, den Jungen im gestreiften Pyjama sehr freuen.
Was ist das? Habe ich nie von gehört.
Das ist so eine KZ-Verfilmung. Das ist so ein bisschen wie dieser Kurzfilm, der den Oscar gewonnen hat.
Oh, das ist aber wieder Kulturfernsehen. Ich hoffe auch auf Todestrieb, muss ich dir ehrlich sagen, aber ich fürchte, dass wir sowas wie 17 Again sehen oder so.
Was ist das denn?
So eine ganz seichte Teenie-Komödien-Scheiße.
Oh, da habe ich ein Poster gesehen mit irgendeinem ganz bekannten Hauptdarsteller, aber ich habe schon wieder verdrängt, wer es war.
Oh, war das nicht auch ein Ex-Freund von deiner Schwester?
War das nicht der aus diesem Gesangsfilm, den ich immer gefordert habe?
Ja, Zach Sofern, irgendwas.
Aus High School Musical.
Ja, genau. Genug abgeschweift, Martin, du bist.
Ich musste gerade auf meinen Zettel gucken, weil ich tatsächlich meinen Sneak-Tipp vergessen habe. Aber na gut, ich tippe auf Im Sog der Nacht. Das ist ein deutsches Roadmovie-Drama. Und Drama, ja. Diese deutschen Filme sind halt doch immer recht wahrscheinlich, dass sie in den Sneak kommen. Aber ich wünsche mir natürlich auch Todestrieb.
Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Das heißt, du musst jetzt eine Abmoderation machen. Lass dir was Intelligentes einfallen und sag was Schlaues.
Jetzt schon?
Ja, wir wünschen euch dann eine gute Nacht. Schaltet den iPod noch aus und schlaft schön bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
Ja, gute Nacht.
Und er steckt immer noch hier.
Auf unserem blutverschmierten Sofa unter der Sonne Kaliforniens begrüße ich... Du kannst doch nicht lachen!
Ein schöner Brumm-Podcast wird das. Sollen wir mal schauen, wo der Bob geblieben ist? Der wollte doch nur den Müll schnell rausbringen.
Boah, ich gucke aus dem Fenster, da unten ist er. Ich glaube, der kriegt die Tonnen nicht mehr zu.
Okay, ich schaue aus dem anderen Fenster, da liegt ein Arm, dann ist das nicht seiner. Diese Formulierung benutze ich ständig, ist mir neulich aufgefallen.